Was kann man von einem Choleriker lernen?
Wie schafft man Leitplanken ohne ständige Anwesenheit?
Und Kai erläutert uns auch noch, wie man es schafft, dass sich alle Mitarbeitenden gleichwertig fühlen.
Herzlich willkommen zum Podcast Leadership Masterclass von den Besten lernen. Das ist dein Podcast für Quick Wins in der Führung.
Mein Name ist Hannah Rentschler, ich bin die Co-Moderatorin dieser Staffel, bin Teil der Geschäftsleitung der Spring Group und freue mich auf die Einblicke in die Gedankenwelt anderer Führungskräfte.
Ja, und mein Name ist Brigitte Dück und ich freue mich heute besonders auf unsere grandiosen Erkenntnisse.
Im Sense of Nonsense schauen wir uns heute erstmal an, macht so ein Tandem, also eine Doppelspitze überhaupt Sinn? Weil es ja doch in der Wirtschaft immer wieder heißt, naja, brauchen wir jetzt nicht oder ist vielleicht nicht so gut. Meistens. So, dann schauen wir uns heute ganz klar an, beziehungsweise wir erfahren heute, wie es funktionieren kann, Haupt- und Ehrenamt gleichwertig zu führen, was total spannend ist und was ein super Übertrag ist auch in die Wirtschaft. Und wie gelingt es eigentlich, ohne Anwesenheit erfolgreich zu führen? Ganz spannend finde ich heute auch noch und hört da auf jeden Fall rein, wenn du dich ehrenamtlich wirklich engagierst, was kannst du da alles ins Hauptamt übertragen? Da erzählt uns Kai ganz viel über das Thema Perspektivwechsel. Also welche Perspektive hat er eigentlich tatsächlich aufgenommen? Wie viele Perspektiven, die er sowohl in sein Leben wieder übertragen kann, als auch rüber übertragen kann in sein Hauptamt. Von daher freuen wir uns und hört gleich rein.
Sense for Nonsense.
Liebe Hannah, ich würde ja total gerne mit dir im Tandem führen, wenn ich jetzt nicht selbstständig wäre. Aber dann würde ich das tatsächlich machen. Was hältst du überhaupt davon, Führungen im Tandem anzubieten?
Ich finde das grundsätzlich ein spannendes Konzept und ich glaube auch, dass es eine sehr erfolgreiche Art der Führung sein kann, weil man einfach zwei Persönlichkeiten hat, die auch unterschiedliche Menschen vielleicht ansprechen. Man kann seine Arbeit teilen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube auch, dass man manchmal, wenn man weniger Zeit hat, Dinge zu erledigen, das hören wir heute auch noch öfter, glaube ich, dass man da vielleicht etwas konzentrierter rangeht. Es gibt auch Nachteile meiner Meinung nach und das ist einfach eine Finanzierbarkeit. Warum gibt es das so wenig? Warum wird das so wenig gemacht? Fängt bei Fragen an, gibt es einen Dienstwagen? Gibt es keinen? Muss man dann zwei bereitstellen? Bezahlt man mehr, weil die Leute ja mehr arbeiten als 40 Stunden? Also ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, warum oder Themen, warum das ein noch nicht so durchgesetztes Thema ist. Man liest es ja immer mehr, das freut mich total und ich bin immer gespannt auf Erfolgsgeschichten in dem Bereich.
Ja, definitiv. Und also ich höre per se auch mehr, das wird nicht funktionieren, das kann nicht funktionieren, wegen teuer, das hast du selber schon angesagt, aber auch die Absprachen, ja, wann sollen die sich denn da alle absprechen, nur einmal, das funktioniert ja so nicht, dann weiß ja nicht jeder von allen Bescheid. Und dennoch glaube ich, dass wir die Dinge viel mehr auch in die Hand nehmen dürfen, denn ich glaube einfach, mehrere Perspektiven bringen ein besseres Ergebnis und bringen auch eine bessere Produktivität und vor allem auch, und das hören wir auch gleich im Podcast, finde ich ganz schön, auch Verlässlichkeit. Ja, was passiert denn, wenn Kind krank, ja, so wie wir das jetzt hier heute zufällig auch wieder zu Hause haben, Kind krank ist, ja, oder wenn du mal ausfällst aufgrund von gesundheitlichen Thematiken, du hast jemanden, auf den du dich 100% verlassen kannst, weil im Grunde hat er oder sie das gleiche Geschäft genauso vorangetrieben wie du selbst und da fällt nichts zusammen. Deep Dive. Er ist seit 14 Jahren im Malteser Hilfsdienst und seit 12 Jahren der Stadtbeauftragte in Koblenz und einfach für alles zuständig. Für den Katastrophenschutz, alles, was mit Blaulicht zu tun hat, soziales Ehrenamt. Das sind diejenigen, die sich um das Thema Einsamkeit kümmern, um Alter und um Integration und für Ausbildung und Jugend. Und das Besondere heute ist, dass Kai Sattler als Ehrenamtler auch hauptamtlich führt. Und was das bedeutet, das hören wir jetzt auf jeden Fall. Und wir freuen uns sehr, Kai, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Hi, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist, Kai. Und wir starten gleich und fragen nach deinem Warum. Warum beschäftigt man sich in seiner Freizeit zum einen mit dem Thema Malteser Hilfsdienst, das ist ja das eine, und dann auch noch in der Führungsposition, wo man wirklich gefühlt für alles und jeden verantwortlich ist?
Also warum man sich ausgerechnet im Malteser Hilfsdienst engagiert, war jetzt tatsächlich eher Zufall. Meine Frau hat das angefangen vor 15 Jahren und mich dann mal mitgeschleift zu einem Grillfest und dann war ich da und bin da geblieben.
Mit dem Grillen geht das einfach, oder?
Bitte?
Mit dem Grillen geht das ja ganz einfach.
Mit dem Grillen geht das wunderbar, ja, genau. Ja, und warum engagiert man sich generell? Das hat mich schon mal eine Arbeitskollegin von mir gefragt und sagte, warum machst du das überhaupt? Das muss doch eigentlich der Staat machen. Und dann habe ich sie gefragt, wer denn eigentlich der Staat so ist. Und dann hat es gedämmert, dass sie da wohl auch dazugehört und ich halt auch. Und als Teil der Gesellschaft, denke ich, schadet es uns allen nicht, wenn wir auch ein bisschen was dafür tun, dass sie so ist, wie wir sie haben wollen.
Definitiv, weil
Absolut.
wer kümmert sich sonst darum? Wo würdest du denn sagen, was sind so typische Herausforderungen, wenn du im Ehrenamt hauptamtliche Mitarbeitende auch führst? Und für mich noch die Frage, wie viel hast du denn eigentlich? Man nennt das ja so schön die Directs im Unternehmen. Ich weiß gar nicht, wie man das bei euch nennt.
Grundsätzlich gilt natürlich auch im großen Malteser Hilfsdienst, dass Ehrenamtler Ehrenamtler führen und Hauptamtler Hauptamtler führen. Es kann, wenn es die Gegebenheiten zulassen, allerdings delegiert werden an eben die Beauftragten vor Ort, dass auch der Ehrenamtler dann die Hauptamtler führt. Ich habe auch insgesamt Directs, 8 oder 9, die sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich sein können. Und die große Herausforderung ist, die irgendwie alle so zu führen, dass sie sich als gleichwertig betrachten. Also sollte ja die ehrenamtliche Führungskraft, die ich führe, sich genauso wertgeschätzt fühlen, wie es die hauptamtliche tut und andersrum. Die Herausforderung für die hauptamtlichen Führungskräfte, die in der Führungsebene nach mir kommen, machen das in ihrer Freizeit und da ist es nebendran jemand, der das vielleicht hauptamtlich macht und Geld dafür kriegt und die sollten sich irgendwie alle gleich fühlen. Das ist so eine der großen Herausforderungen, denke ich. Und eine andere ist sicherlich auch, ich bin ja nicht den ganzen Tag da. Also ich bin nicht der Chef, der 2 Zimmer weiter oder im dritten Stock oben drüber thront, wo man einfach mal anklopfen kann und sagen, ich habe jetzt das und jenes Problem, sondern ich bin ja tagsüber auch bei meiner eigentlichen Arbeit und eben nur eingeschränkt verfügbar.
Das heißt, wie viele Stunden bist du dann im Ehrenamt tätig? Kann man das sagen?
Ja, man kann das sagen, ich habe es mal versucht, irgendwie mitzuschneiden. 15 Stunden wird das Ganze schon so pro Woche ungefähr einnehmen, ja.
Okay, 15 Stunden. Und jetzt finde ich aber die wichtige Frage, wie schafft man es denn, dass sich alle gleichwertig fühlen? Weil wenn gerade das die Herausforderung ist, und das ist es ja nicht nur bei euch, das ist ja überall, wie schafft man es denn?
Als ich angefangen habe, waren es nur Ehrenamtliche. Also nur, jetzt bitte nicht negativ gewertet, waren ausschließlich Ehrenamtliche zu führen. Wir sind einfach die letzten paar Jahre immer weiter gewachsen und es gab dann Bereiche, die wir neu begonnen haben aufzubauen und wo dann eben auch hauptamtliches Personal gesucht wurde und zur Verfügung gestellt wurde. Und es ist, glaube ich, wichtig, den Hauptamtlichen, die in so ein Becken voller Ehrenamtlichen geschmissen werden, von Anfang an zu sagen, was so die Erwartungen sind. Nämlich, dass sie eben, wenn wir eine Vorstandssitzung haben, abends um 7, wo der normale Mitarbeitende schon lang Feierabend hat, vielleicht mit am Tisch sitzt und sich vielleicht auch mal am Wochenende blicken lässt, wenn denn die Ehrenamtlichen sich alle treffen und den Ehrenamtlichen eben auch in Vorbereitung auf das, was da jetzt kommt, mit hauptamtlich Mitarbeitenden klar zu machen, ja, die werden vielleicht eben nicht immer so reagieren, wie ihr reagiert, weil die kommen nicht aus Überzeugung. Natürlich kommen die auch aus Überzeugung, aber die erste Intention ist mal, das ist ein Arbeitsplatz für die. Kommen hier hin, um ihre Brötchen zu verdienen und nicht aus reinem Altruismus.
Und ist das was eine Anlaufkurve gebracht hat, oder war von Anfang an klar, dass diese Erwartungen kommuniziert werden müssen?
Es hat tatsächlich eine Anlaufkurve gebraucht und es ist auch in Teilen nicht, also es ist auch nicht immer nur gut gegangen. Also wir haben auch Hauptamtliche auf dem Weg verloren und neue dazu gewonnen. Da wurden sicherlich auf unserer Seite Fehler gemacht. Da wurden vielleicht Dinge von allen Beteiligten falsch verstanden. Ich glaube allerdings nicht, dass es an den ehrenamtlichen Führungskräften auf der gleichen Führungsebene lag. Ich glaube schon, dass sie das verstanden haben. Aber das ist für einen Hauptamtler, der vorher vielleicht auch nie etwas mit einer ehrenamtlichen Organisation zu tun hatte, schon unfassbar schwer war zu begreifen, was da passiert und dass die das wirklich alle nur in ihrer Freizeit machen und morgens um 8 eben nicht verfügbar sind, sondern vielleicht gerade von ihrem Job nicht abkündigt. Das war
Ja.
sicherlich für alle Beteiligten eine Lernerfahrung.
Ja, ich stelle mir das auch in der Tat ungewöhnlich vor. Wir alle haben, glaube ich, Erfahrungen mit Teilzeitkräften, die nur eine bestimmte Zeit am Tag da sind. Aber es ist ja doch nochmal was anderes, ob jemand von 8 bis 12 klassischerweise oder am Nachmittag da ist oder dann erst in den Abendstunden, wenn der eigentliche Job vorbei ist und man sich dann eben zusammensetzt und dann nochmal quasi wichtige Dinge bespricht, die dann für alle gleich wichtig sein können, aber eben zu einer Uhrzeit, die vielleicht nicht so in meine Vorstellung als Arbeitnehmer passt, als Ehrenamtler, aber selbstverständlich ist. Ja, spannend.
Und also du hast jetzt von so ein paar Herausforderungen schon gesprochen. Und da interessiert mich schon noch mal mehr, welche Herausforderungen und welche Chancen siehst du denn in der Führung von auf der einen Seite Freiwilligen, ja, so, oder ehrenamtlichen Mitarbeitern und wirklich hauptamtlichen Mitarbeitern und gleichzeitig, um gleich wieder viele Fragen zusammen zu machen, Wie baust du es denn wirklich zusammen, dass dein Verständnis auch miteinander aufgebaut werden kann und füreinander aufgebaut werden kann?
Jetzt versuche ich die Fragen alle nochmal zu sortieren.
Sehr gerne.
Also, wie begegnet man diesen Herausforderungen? Grundsätzlich ist es so, und das glaube ich, kann auch ein Vorteil sein. Ich muss ja trotzdem irgendwie dafür sorgen, auch wenn ich nicht den ganzen Tag vor Ort sein kann, dass hauptamtlich Mitarbeitende entsprechend geführt sind und wissen, wo sie hinzulaufen haben, beziehungsweise wo sind die Leitplanken, innerhalb derer sie sich bewegen müssen. Dadurch, dass eben nicht dieses Schwätzchen auf dem Gang stattfinden kann oder man gerade mal rüberläuft, sondern eben wirklich, ich sag mal, Führungsarbeit passiert in regelmäßigen Sure-Fixes, die man sonst vielleicht eben nicht hat, sondern vieles einfach wirklich so zwischen Tür und Angel passiert, hat man aber auch einen viel intensiveren Austausch in dieser festgelegten Zeit, die man eben miteinander hat. Also so handhaben wir das zumindest. Ich habe auch schon in meinem Berufsleben Mitarbeitende geführt. Da ist vieles eben nur so zwischen der angesprochenen Tür und noch ebenfalls angesprochenen Angel passiert und eben nicht so intensiv. Jetzt ist das ist Programm für die nächste Woche, bis wir uns wiedersehen. Und dann nächste Woche treffen wir uns. Wie weit sind wir gekommen? Wo gibt es irgendwelche Punkte, wo wir nachsteuern müssen? Und was ist das nächste Programm? Das ist sicherlich auch ein Vorteil, den das Ganze hat für mich als Führungskraft auf jeden Fall. Ob das für den Geführten immer so ist, hängt natürlich auch an der Einstellung dazu. Und wie kriegen wir das jetzt immer übereinander? Ich muss leider sagen, so genau weiß ich das gar nicht, warum das funktioniert. Wie bei vielen Dingen, ich so ein totaler Bauchmensch bin und immer Entscheidungen treffe, weil ich glaube so, also ich versuche immer, mich in das Gegenüber zu versetzen und zu überlegen, was braucht er jetzt gerade und wie würde ich wollen, dass meine Führungskraft entscheidet und wenn das übereinander geht, dann entscheide ich so. Geht nicht immer, man kann nicht immer alle glücklich machen, aber ich hoffe und glaube, dass es so ist. Also ich bilde mir ja ein, dass es ganz gut läuft bei uns. Da müsste man jetzt die Geführten fragen, was sie davon halten.
Das wird dann die nächste Runde, genau. Aber ich glaube, nochmal zurück zu dem, was du sagst. Ich glaube, dass eine Führungskraft mit einem gesunden Bauchgefühl schon viel mitbringt. Und du hast, glaube ich, drei wichtige Sachen schon gesagt. Also auch, dass du dich in das Gegenüber versuchst reinzufühlen. Das ist ein wichtiger Punkt zu sagen, ich komme mit der Führung gut klar, aber kommt die Person, die geführt wird, eigentlich auch damit klar, wie wir es gerade machen. Das andere war, dass du gesagt hast, dass wir die Zeit sehr intensiv nutzen. Und ich glaube, das ist eben, wenn du viel zwischen Tür und Angel machst, dann ist das eben mal schnell. Wenn du dann aber den Fokus in dieser Zeit wirklich auf deinen Mitarbeitenden hast und sagst, da gibt es eben in dieser Austauschzeit auch nichts anderes, außer die Themen, die wir haben. Und da geht eben nicht noch schnell einer einen Kaffee holen oder kommt zu spät, weil er noch irgendein Tür- und Angelgespräch hatte. Also ich glaube, das sind schon ganz viele Faktoren. Und alleine, dass du dich damit beschäftigst, ne, was macht das mit den anderen Leuten, dass das eben ganz wertvoll ist. Wie gehen die denn damit um, wenn jetzt wirklich mal was ist und können dich nicht erreichen? Also was ist da euren Backup-Plan, wenn sie wirklich das Gefühl haben, da müssen wir jetzt eine Entscheidung von dir haben und die kann auch nicht eine Woche warten?
Grundsätzlich ist es so, dass die Malteser so eine Vorstellung haben, wie eine Gliederung vor Ort, also so heißt das bei uns, zu organisieren ist und geführt wird und geht da immer von einer Doppelspitze aus, dass es einen Beauftragten und einen Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin gibt, die dann als Führungstandem das Ganze managen. Und wir haben das in Koblenz schon ungefähr, seit ich das mache, 12 Jahre lang immer so gehandhabt, dass wir mindestens zu dritt oder zu viert sind. Ich, wie auch der Geschäftsführer, haben beide noch eine Stellvertreterposition besetzt, neben uns und wir pflegen einen regen Austausch und kennen uns schon sehr lange und können uns in all den Dingen vertrauen. Und dass dann 4 Menschen nicht erreichbar sind, das ist sehr unwahrscheinlich. Wenn es dann so ist, dann glaube ich, habe ich aber schon auch allen klar gemacht, dann trefft eine Entscheidung und dann ist die so. Also wenn es wirklich darum geht, jetzt schnell eine Entscheidung zu treffen und es ist wirklich dieser unwahrscheinliche Fall, dass alle 4 nicht erreichbar sind, dann trauen sich auch alle, die Entscheidung zu treffen und wir stehen auch alle dann dahinter.
Du hast gerade so schön gesagt, wir haben immer ein Führungstandem installiert. In der Wirtschaft ist es ja ganz oft so, dass es noch ziemlich belächelt wird, ein Führungstandem zu installieren, viel zu viel Aufwand, etc. etc. Jetzt hast du ja rein zeitlich sowieso nicht die Masse, die du in dein Ehrenamt reingibst. Wieso funktioniert es dennoch als Tandem?
Also ich weiß, dass das häufig belächelt wird in der Wirtschaft. Das ist mir durchaus bewusst. Nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Sozialwirtschaft wird das noch kritisch gesehen. Ich glaube, das ist so ein Generationending. Also man ist A, immer ersetzbar. Jeder ist ersetzbar, auch wenn er was anderes glaubt. Das ist eine abgedroschene Phrase, aber es ist einfach so. Und irgendwann kommt ja vielleicht auch der Punkt, wo man vielleicht selber nicht kann. Ich habe das selber erlebt, dass ich mal ein halbes Jahr ausgefallen bin und einfach nicht verfügbar war. Und dann ist es für mich doch viel leichter zu wissen, der andere weiß über alles Bescheid und kann jetzt einfach nahtlos weitermachen. Das hilft mir ja viel mehr, als dass es mir schadet. Also ich habe ja keinen Schaden dadurch, wenn ich Wissen und Führungsanspruch teile. Das schmälert ja meine Position deswegen nicht und die Position des anderen auch nicht. Und wenn einigermaßen klar ist, wer wofür zuständig ist, in der Wirtschaft spricht man von Geschäftsverteilungsplänen. Bei uns gibt es was Ähnliches. Auch wir haben uns die verschiedenen Bereiche so im Schwerpunkt aufgeteilt und tauschen uns da sehr intensiv aus. Und da kann jeder nur profitieren davon. Ich glaube, dass das in der Wirtschaft genauso ist. Unser Vorteil ist natürlich gegenüber der Wirtschaft, dass für uns persönlich kein Erfolgsdruck irgendwie entsteht. Also wir müssen ja nicht mit aller Gewalt, um unseren eigenen Geldbeutel zu füllen, einen bestimmten Umsatz machen. Natürlich müssen wir versuchen, irgendwie wirtschaftlich zu überleben, was als Hilfsorganisation auch zunehmend zur Herausforderung wird, aber das müsste man wahrscheinlich in einer Extrafolge thematisieren. Aber wenn jetzt jemand eine Entscheidung trifft aus unserem Führungstandem, die ich vielleicht anders getroffen hätte, dann hat das für mich ja jetzt erstmal, außer dass es sich doof anfühlt, keine wirkliche Auswirkung. Das ist sicherlich unser Vorteil.
Schöner Vorteil, ne, dass man einfach ohne Druck hat, und gleichzeitig lässt es sich, glaube ich, genau das, was sie sagt, auch auf die Wirtschaft übertragen. Also die meisten Firmen arbeiten sehr wohl mit Stellvertretungen, also das genau aus dem Grund, den du genannt hast. Also es ist jetzt nicht so, aber eine Tandem und eine gleichberechtigte Verantwortung, das ist halt nochmal so das andere. Und es ist ganz interessant, dass die Generation, die du angesprochen hast, also dass es ein Generationending ist, glaube ich tatsächlich auch, das spielt zumindest mit rein, weil die einen brauchen es in der Führung für sich, je nachdem, welche Generation sie sind, und die anderen aber auch, die geführt werden, die brauchen auch diesen Häuptling, sage ich mal, egal ob das ein Mann oder eine Frau ist, aber diese eine Person, die für alles verantwortlich ist, brauchen tatsächlich auch einige Menschen in der Führung, die wollen nicht selber Entscheidungen treffen oder nicht die letzte Verantwortung tragen. Und dann ist es natürlich toll, wenn man jemanden hat. Wenn man dann zwei hat, könnte das noch toller sein. Aber das ist einfach nicht, wie sie groß geworden sind im Business. Und ich glaube, dass wir uns dahin entwickeln. Und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, als wirtschaftliches Unternehmen, also sprich, wenn man nicht im Ehrenamt tätig ist, muss man sich das auch leisten können. Ja, also das ist ja immer auch ein Punkt, kann ich mir das in dem Umfang als Unternehmen leisten? Welchen Benefit bringt das? Ist das eine, und das andere ist aber ja auch faktisch, wenn du doppelte Personalkosten hast, in der Position, dann ist es nicht unerheblich. Das ist auch ein spannender Faktor, einfach nochmal zu sagen, was gibt eigentlich den Druck in der Wirtschaft und was nimmt den Druck vielleicht im ehrenamtlichen oder im Hilfsorganisationssektor? Und gleichzeitig wissen wir alle, Kai, Thema Spenden ist ja auch ein Weg der Finanzierung, und da muss ja auch für gearbeitet werden letztendlich. Also egal, worum es geht, am Ende müsst ihr zwar nicht unbedingt als Personen finanziert werden, aber das Vorhaben braucht ja nun mal auch Unterstützung. Also Faktor Finanzen ist, glaube ich, überall ein wichtiger, um solche Entscheidungen zu treffen. Und ich finde es toll, dass es bei euch den Druck nicht gibt, sondern dass man sagen kann, man löst es einfach anders und sehr vorbildlich, wie ich finde.
Aber das ist genau der Punkt. Das Wirtschaftliche ist die eine Frage, aber wir haben ja nicht diese persönliche Auswirkung. Also wir verdienen ja deswegen nicht mehr Boni oder weniger Boni, wenn es
Ja.
gut oder schlecht läuft oder wenn der eine besser hantiert als der andere. Und deswegen ist das da sicherlich einfach. Und was du gerade ansprichst mit dem geführt werden wollen von diesem einen Häuptling, das ist sicherlich so. Das kennen wir ja insbesondere als Organisation, die katholische Wurzeln hat. Da ist das ja ein nicht unübliches Prinzip, dass es den einen Häuptling gibt. Also solche Führungstandems oder Trios oder was auch immer, muss man natürlich, glaube ich, auch insbesondere in der Wirtschaft vielleicht komplett anders denken bei den Geführten in der ersten Ebene dahinter. Also man muss dann schon auch, wenn man sowas etabliert, ich kriege das gerade an eines anderen Nebenkriegsschauplatzes neben meiner Maltesertätigkeit mit, da muss dann halt auch überlegt werden, auf welcher hierarchischen Flughöhe sind dann die Führungskräfte der ersten Führungsebene tatsächlich einzuordnen und sind das dann die richtigen, wenn sie nur mit diesem einen Häuptling kommen. Das klingt jetzt wieder brutal. Das kannst du natürlich im Ehrenamt viel einfacher machen, Leute austauschen, meint man.
Also ich kenne ja so ein paar Hintergrundgeschichten, und ich glaube eben, dass es da gar nicht so einen großen Unterschied gibt, weil Image und Reputation, Hire and Fire Mentalität im Ehrenamt geht ja gar nicht, ne? Also da gibt es ja ganz viele Punkte, warum das bei euch genauso herausfordernd sein kann wie in der Wirtschaft. Und trotzdem finde ich den Punkt richtig. Ja, die Frage ist, sind es dann die richtigen Leute, wenn sie das brauchen? Und das kann man ja durchaus ein Stück weit auch abklopfen durch Assessment Center, durch Gespräche, dass man sagt, ist es die richtige Person für diese Position, weil ich brauche jemanden, der so tickt, dass es eben passt ins Gesamtsystem, der mit dem System und der Struktur letztendlich klarkommt. Ne?
Der Vorteil ist einfach bei all die in unserer Organisation, nicht bei allen, aber beim Großteil derer, die in einer Hilfsorganisation Verantwortung übernehmen, so ist es vielleicht besser formuliert, die machen das einfach aus Überzeugung und da stecken keine eigenen wirtschaftlichen Interessen dahinter. Da ist sicherlich der ein oder andere dabei, der freut sich, wenn er irgendwie eine Schulterklappe mit einem Streifen mehr als der andere tragen kann. Das ist schon so, aber der Antritt ist grundsätzlich ein anderer und das macht es dann, glaube ich, auch einfacher.
Und da würde ich
Man
ganz gerne
braucht,
mal
ja.
reingehen mit der, genau, bei der Überzeugung, weil das finde ich nämlich so wichtig, denn im Grunde finde ich es schade, wenn du auch in deinem normalen Job und nicht du oder wenn wir alle in unserem normalen Job nicht mit einer Überzeugung dabei sein, nicht mit einem, was ist eigentlich so mein Why, warum bin ich da, warum mache ich das? Und von daher ist für mich nochmal die Frage, welche Fähigkeiten von denen, die du jetzt auch immer wieder im Ehrenamt, ja, sicherlich auch selber prüfen darfst, aber vor allem auch lernst und mitbekommst, wie kannst du die erfolgreich auch rübersetzen in deinen normalen Job, aber auch genauso umgedreht, wie kannst du das, was du im normalen Job mitnimmst, auch wieder in deine Führung ins Ehrenamt rübernehmen?
Wie ich das hinkriege, da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, tatsächlich. Also ich bin halt, wie ich bin, ne?
Ist es ein Stück weit vielleicht auch einfach die Erfahrung, also dass man jede Führungskraft oder jeder Mensch lebt ja auch, ne, was habe ich, hatte ich positive Vorbilder, egal wo, auf welcher Seite und kann ich das dann einfach mitnehmen? Du hast auch eben gesagt, ne, ich überlege mir, wie ich selber geführt werden will, passt das vielleicht auch? Also auch das ist ja was, was man einfach aus seinem regulären Alltag mitnimmt und sagt, hey, wat ein Arsch, ich sage es jetzt mal so platt. Und dann weißt du ganz genau, wie du es nicht machst. Also ich weiß noch, als ich als Trainerin angefangen hatte, habe ich einen Kollegen begleitet. Und diese Woche war ganz schwer für mich, weil ich wusste, dass ich so niemals trainieren möchte. Niemals und auch nie so werden möchte, wenn ich mal an dem Alterspunkt angekommen bin, dass ich diesen Job so mache, wie der Kollege das damals gemacht hat. Der hatte halt seine ganz eigene Art, alles gut. Für mich war das ein No-Go und ich wusste von dem Zeitpunkt an, was ich alles nicht machen werde oder was ich alles ableite davon, was ich für mich tue. Das meinte ich, ne? So ein bisschen, manchmal lernt man auch am schlechten Beispiel. So ohne, dass
das
ich jetzt
in der
aktuelle
Tat richtig. Das, das
meine.
Kann ich nur bestätigen. Also man muss authentisch sein. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Und zwar egal wie, im Ehrenamt, im Hauptamt, das ist, da muss man irgendwann hinfinden. Als junge Führungskraft glaubt man, glaube ich, häufig noch eine Rolle spielen zu müssen. Das verwechselt sich mit der Zeit. Ich hatte mal einen Chef, der war die Freundlichkeit in Person und trotzdem war er der Chef völlig unumstritten. Und das war nie aufgesetzt. Der war einfach so. Der war immer ehrlich, der war immer offen, der hat immer für jeden das offene Ohr gehabt, hat immer trotzdem es geschafft, offen seine Vorgaben zu kommunizieren, ohne dass man das irgendwie als Befehl wahrgenommen hat. Und ich hatte auch schon einen, das war der Vollkoleriker, der in völlig unberechenbaren Zeitsprüngen immer mal wieder so einen Ausraster gekriegt hat und in der Gegend rumgebrüllt hat. Also der hat mich selbst dafür angebrüllt, dass ich eben nicht mit meinen mir zugeordneten Mitarbeitenden gebrüllt habe. Also er würde das dann doch auch mal erwarten, wo ich dann sage, naja gut, jetzt haben wir 20 Jahre lang gesehen, dass das offensichtlich auch nicht zum Erfolg führt, wenn man nur rumbrüllt. Dann können wir sie jetzt vielleicht mal anders versuchen. Aber die waren beide auf ihre Art irgendwie authentisch.
Ja, interessant, ne, dass du beide als authentisch wahrgenommen hast und das sehr gegensätzliche Führungsstile sind, die man sicherlich auch unterschiedlich bewertet, je nachdem, in welcher Branche man da auch unterwegs ist. Ja, das finde ich spannend. Was hast du vom Choleriker mitgenommen?
Dass es nichts bringt, Leute anzubrüllen. Nein, also es war ja auch nie meine Art tatsächlich. Aber was sicherlich so die Botschaft dahinter war, ist klar zu sagen, was man erwartet. Also das war bei keinem so deutlich wie bei ihm zu verstehen, was er gerne von einem hätte.
Ja, das
und
ist
was er schon auch hatte, das muss man sagen, und das ist das, so erschreckend das vielleicht klingt, dass ausgerechnet der Choleriker mich da etwas gelehrt hat. Also mach deinen Job, also get your work done. Also es gibt nichts aufzuschieben. Das, was getan werden muss, muss getan werden. Und das ist das, was ich auch von Mitarbeitenden oder Führungskräften in der Organisation einfach erwarte. Das ist natürlich, da wird es dann wieder schwieriger mit den Ehrenamtlern, weil sie machen es ja nur zum Spaß.
Genau, und wie
das
kriegst
dann klar
du dahin? Also das finde ich ja nochmal ganz spannend, weil ob jetzt Ehrenamt oder nicht Ehrenamt, aber kann ja durchaus sein, dass auch Mitarbeitende immer mal wieder sagen, naja, Mai passt schon, ich fliege hier eh nicht raus, ja? Mir wird ja eh nichts passieren. und Ehrenamtler dir dann sagen, ja, aber ich mach's doch freiwillig. Wie kriegst du sie denn genau dahin, get your work done?
Indem ich selber so vorlebe. Also wer von mir eine Antwort auf eine Frage haben will, der kriegt die in einem bestimmten Zeitfenster. Ich vergesse auch mal was. Das möchte ich damit jetzt gar nicht sagen. Das passiert uns allen. Dann kann man immer noch sagen, jo, das war jetzt mein Fehler. Habe ich nicht aufgepasst, war ich nicht schnell genug. Aber ich glaube, dass Führen durch Vorbild immer noch eine Variante ist, mit der man relativ gut erreichen kann, dass der andere erkennt, was ich von ihm will. Ja. Und das gilt für die hauptamtlich Mitarbeitenden im Übrigen genauso. Denn die Ehrenamtlichen haben ja ein gleiches Dilemma wie ich. Die haben ja auch nur begrenzt Zeit. Und die wollen ja ihr Hobby ausleben. Und in der Regel kriegen sie es dann auch hin, in der begrenzten Zeit, in der sie etwas tun können, das zu tun, was sie tun sollen und wollen. Bei dem Hauptamtlichen, der mich jetzt 40 Stunden die Woche oder 39 Stunden die Woche nicht sieht, sondern nur diese eine, sieht mich auch häufiger natürlich, aber das jetzt nur, um das zu verdeutlichen, der hat natürlich 39 Stunden lang Zeit, Dinge nicht zu tun, so wie er auch die Zeit hätte, Dinge zu erledigen. Und gerade da, glaube ich, ist es wichtig, dann zu zeigen, dass selbst wenn man diese 39 Stunden nicht zur Verfügung hat, sondern vielleicht eben nur 15, trotzdem seine Arbeit erledigt zu kriegen und trotzdem die Antworten zu liefern, die man haben möchte, ist, glaube ich, der Weg, wie es gehen kann.
Ja, also jetzt bediene ich ja mal wieder ein ganz schönes Klischee. Ja? Schau dir die Teilzeitmamis an, was die in diesen 20 Stunden alles geleistet bekommen, weil sie halt wissen, ich habe einen harten Anschlag, den kann ich jetzt aber auch nicht irgendwie lösen, weil der Kindergarten macht halt zu. Also, das kriegt man schon hin. Aber eigentlich wollte ich eine ganz andere Frage stellen. Und zwar, jetzt hatte ich dich ja vorhin gefragt, wie du quasi die Transfer hinkriegst von deinem Ehrenamt zum Hauptamt. Aber vielleicht mal die Frage, wenn du auf die Mitarbeitenden schaust, sowohl die einen, die Hauptämter als auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter, was lernen denn die einen von den anderen und die anderen von den einen?
Das ist insofern eine spannende Frage, weil ich mir manchmal gar nicht so sicher bin, ob die in ihrem täglichen Miteinander wirklich auf dem Schirm haben, dass der eine das hauptamtlich macht und der andere nur ehrenamtlich. Das war auch genau das, wo ich eigentlich hin wollte, dass die das gar nicht immer so präsent haben. Jetzt ist es natürlich schwer zu sagen, was lernt ein Ehrenamtler von einem Hauptamtler, denn unsere Ehrenamtler sind alle ja auch in irgendeinem anderen Kontext Hauptamtler in ihrem richtigen Job. Andersrum ist es wahrscheinlich viel spannender. Was lernen tatsächlich die Hauptamtler von den Ehrenamtlern? Und vielleicht ist es genau das, dass sie lernen, ihre Arbeit zu erledigen. Also get your work done. Es ist schon auch bemerkenswert, was Ehrenamtliche zu leisten in der Lage sind in sehr kurzer Zeit. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil man sich auf das fokussiert, was man gerne tut in einer begrenzten Zeit. Da kommt man immer wieder dahin zurück. Ich glaube schon, dass ein Hauptamtler, der sich in diesem Umfeld bewegt und permanent damit konfrontiert ist. Ne? Also die sitzen ja jetzt nicht irgendwo 30 Kilometer weiter in irgendeinem Büroturm und kriegen nicht mit, was vor Ort passiert. Die sitzen ja mittendrin. Also die kriegen ja das ehrenamtliche Leben permanent mit. Dann ist das mit Sicherheit was, was man lernen kann, ja.
Also das Thema wirklich, schaff deine Arbeit, fokussiere dich, sei dabei und schau doch genau den Rahmen an, der da ist. So würde ich das jetzt interpretieren. Ja.
Genau.
Wie managt ihr denn dann die Ressourcen, sowohl natürlich finanziell als auch personell bei euch? Vielleicht auch mal im Vergleich noch zum Hauptamt. Also haben die auch einzelne Stunden, die sie sozusagen da sind? Du sagst, du hast jetzt mal hochgerechnet oder hast mal geschaut, das sind so 15 Stunden. Wie ist das mit den Ehrenamtlern? Die sind ja sicherlich auch nicht immer nur bestimmte Stundenanzahl im Sinne von, es sind immer die 15 Stunden da.
Das kommt auch darauf an, in welchem Bereich die tätig sind.
Okay.
Also das ist alles das, was jetzt irgendwie im Katastrophenschutz unterwegs ist. Wir haben eine Einheit Krisenintervention, psychosoziale Notfallversorgung. Die treffen sich einmal im Monat, wo sie sich austauschen für 3 Stunden, haben dann zweimal im Jahr einen Ausbildungstag und fahren dann auch mal noch zu einer oder anderen Fortbildung. Und alles, was zwischendrin passiert, die 60, 70 Mal, wo es zu einer Alarmierung kommt, das kannst du ja nicht planen. Also da gibt es auch nicht viel zu managen. Ne? Da gibt es einen Dienstplan zu schreiben, das machen die untereinander aus, wer an welchem Tag Dienst hat und wenn es dann bimmelt, dann bimmelt es und dann muss man raus und wenn es nicht bimmelt, hat man Glück gehabt. Das ist im Prinzip vergleichbar mit dem, was in der Freiwilligen Feuerwehr passiert.
Ja, und vor allem weiß man auch nicht, wie lang der Einsatz dann ist, ne? Also selbst wenn du sozusagen
Richtig.
rausfährst, kann das ja eine Stunde sein und es kann 2 Stunden sein, das kann dich tagelang noch beschäftigen, weil vielleicht organisatorische Dinge immer mal wieder noch angefragt werden oder irgendwelche Sachen. Aber theoretisch ist ja von 1 bis 10 Stunden in der Theorie alles möglich, wenn man in so einen Einsatz fährt, ne?
Das ist richtig, genau. Und
Und das.
anders ist es natürlich im Bereich der Erste-Hilfe-Ausbildung, kommt die Anfrage des Kunden, also von Betrieben zum Beispiel, die das im Rahmen ihrer BG-Vorgaben machen oder von Schulen oder Kindergärten oder wie auch immer. Wir brauchen einen Erste-Hilfe-Kurs und dann fragt man ab, wer den übernehmen kann und dann weiß man das im Voraus und dann weiß man, der beginnt morgens um 9 und endet nachmittags um 5. Und
Ist halt
da
planbar,
muss
ne?
eben jemand dafür sorgen, dass das Material vorrätig ist, was man braucht, also Übungspäckchen und die Gesichter für die Übungsgruppe und all diese Dinge. Dafür haben wir auch hauptamtliche Unterstützung.
Und
Denn in guten Jahren machen wir so 120 Kurse im Jahr, häufig natürlich unter der Woche, da kriegst du ehrenamtlich natürlich nicht abgedeckt.
Und diesen Transfer finde ich jetzt gerade nochmal ganz wichtig, weil er so bewusst wird. Wenn irgendein Katastrophenschutz, wenn irgendwas passiert, dann schaust du nicht die Stunden an, ja? Dann machst du es trotzdem. Und du machst es, warum? Weil es dir Spaß macht, weil es dich begeistert. Du machst es sogar für ohne Geld. Du bist dabei, du bist mit Herzblut dabei und du tust es, um sicherlich auch dir was Gutes zu tun, du tust es, um der Gesellschaft was Gutes zu tun und jetzt im Katastrophenschutz natürlich auch den Menschen, die da in eine Notlage geraten sind. Und wenn ich jetzt den Transfer rüber ins Unternehmen schaffe, das heißt, was müssen Unternehmer und Geschäftsführer und Unternehmen vielleicht grundsätzlich schaffen, damit Mitarbeitende auch wirklich diese Begeisterung haben? Und da geht es mir gar nicht um dieses, ich bin halt jetzt einfach da mal mehr Stunden da, als ich eigentlich da sein müsste, sondern wirklich dieses Engagement für eine gute Sache, was auch immer es ist, ja, das obliegt ja im selben, aber wirklich nochmal rauszufinden, was ist es denn für mich als Mitarbeitende wirklich, was mich begeistert, was mir am Ende meines Lebens und am Ende meiner Tage vielleicht auch so viel Mehrwert gegeben hat, dass ich abtreten kann und sagen kann, ja, ich habe wirklich auch was Gutes getan für ein Unternehmen, für eine Gesellschaft. Und das da wirklich zu transferieren und diesen Dreh hinzubekommen, das wünsche ich Unternehmen tatsächlich mehrheitlich.
Also ich glaube, einen Punkt, den kann man nur schwer beeinflussen. Es muss natürlich jeder Mitarbeitende hinter dem Produkt des Unternehmens stehen, was auch immer das ist. Keine Ahnung, wenn jetzt jemand vegane Zigaretten produziert, um mal irgendein ganz bescheuertes Beispiel zu nehmen, aber jemand einfach gewöhnt ist, dass ein gewisser Fleischgeschmack aus dem Zigarettenfilter kommt, dann wird das einfach schwer werden, ihn von der Sache zu begeistern. Und dann wird da immer irgendeine Form der Blockade da sein. Nichtsdestotrotz kann man sich für ein Unternehmen und seine Kultur begeistern, wenn ich, das denke ich, ist ganz wichtig, am Ende weiß, wofür tue ich das. Also welchen Erfolg haben wir alle gemeinsam hinten raus? Wofür haben wir das am Ende des Jahres, am Ende eines Projektes oder wie auch immer getan? Wie wird das kommuniziert, dass auch jeder mitgenommen wird? Wenn ich am Ende des Jahres erzähle, wir haben so und so viele Erste-Hilfe-Kurse gemacht, da so und so viele Menschen geschult. Wir haben das gemacht, wir alle zusammen. Nicht ich habe das gemacht, nicht der Ausbilder hat das gemacht, nicht die hauptamtliche Verwaltungskraft in der Ausbildung hat das gemacht. Wenn ich sage, wir haben dieses Jahr 40 Sanitätsdienste geleistet, dann haben wir das alle zusammen gemacht. Und das ist spannend zu beobachten, dass dann auch Leute aus ganz anderen Bereichen, die vielleicht eben nur in der Ausbildung tätig sind, plötzlich sich auch als Teil dessen fühlen, was die anderen mit erreicht haben. Wenn man das hinkriegt, in einem Unternehmen Teil des großen Ganzen zu sein oder dieses Gefühl zu vermitteln, dann kann das schon helfen, dass die Leute das mit Begeisterung tun. Ich mache das jetzt an einem Beispiel fest, was gar nichts mit uns als Maltesern zu tun hat. Ich war mal in einem Eloxalwerk, also da wird Aluminiumoberfläche bearbeitet. Und der Geschäftsführer hat dann irgendeinen Auftrag an Land gezogen von irgendwelchen Alufelgen, von irgendeiner, was weiß ich, Lamborghini, irgendeiner Edelmarke, irgendeines Autos. Und er hat es hingekriegt, dass der einfach nur die Traverse mit diesen Felgen in die Wanne getaucht hat, nachher den Leuten draußen erzählt hat, dass er an der Produktion der Felgen für den Lamborghini beteiligt war.
Ja.
So, das müssen wir hinkriegen.
Ja. Genau, und das ist es ja. Du hast es so schön vorhin gesagt, entweder ist es das Produkt, ja, wo wir die Menschen begeistern können, oder es ist das Unternehmen selber. Und es ist ja auch unterschiedlich. Jeder ist ja mit was anderem begeisterungsfähig. Jeder hängt sich an etwas anderem auf, wo er sagt, ja, das gibt mir jetzt wirklich mein, auch ein Stück weit mein gutes Gefühl, für eine Sache tätig zu sein. Und das aber rauszufinden und dann einfach konsequent zu sagen, okay, wenn es das nicht ist, sind die Menschen ja auch nicht wirklich produktiv. Ja? Wir wollen ja produktiver haben. Das heißt, wie schaffen wir es, dass wir euch produktiv bekommen im Sinne von einer Begeisterung für die Sache, fürs Unternehmen, das hast du gerade sehr schön gesagt, oder auch für das Wir-Gefühl. Mensch, wir neigen uns ja auch schon dem Ende zu, um hier nochmal den Dreh zu bekommen. Führungsquickie. Vielleicht noch so zwei Fragen. Die eine finde ich noch ganz spannend. Wie würdest du denn sagen, hast du dich persönlich und auch in deiner Führung weiterentwickelt durch dein ehrenamtliches Engagement, was jetzt auch schon lange läuft?
Ich bin mir sehr sicher, dass ich heute viel mehr als noch vor 10 Jahren in der Lage bin, Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Und da hat mir sicherlich das Ehrenamt in dieser Form, wie ich es jetzt betreibe, schon auch für mein sonstiges Leben, ob beruflich oder privat, einfach weitergeholfen, weil man so viele verschiedene Menschen trifft.
Ja.
Da trifft man auf Menschen und befasst sich auch mit Persönlichkeiten, mit denen würdest du dich sonst in deinem Privatleben nie umgeben. Und das überhaupt nicht negativ, sondern weil man einfach in völlig anderen Welten unterwegs ist und jeder blickt völlig anders auf Dinge, als ich es zum Beispiel tue. Das war mir so in der Form wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren noch nicht so bewusst. Das hilft mir immer noch weiter. Und ja, dass man die Dinge erledigt kriegen muss, um da nochmal hinzukommen, mein Lieblingssatz. Auch das war eine Erkenntnis, die ich erst gewinnen musste in meiner Zeit im Ehrenamt. Und dadurch, dass das eben immer nur so ein Zeitfenster war, wo es relativ wenig Zeit gab, etwas zu erledigen neben dem normalen Job her, wurde einem das noch viel deutlicher vor Augen geführt, wenn man es nicht gemacht hat, wenn man Dinge nicht erledigt hat, wenn man irgendwelche Statistiken nicht ausgefüllt hat und gedacht hat, man könnte das ja nächste Woche noch machen. Hätte man gekonnt, wenn man nicht ausgerechnet an dem Tag nochmal hätte 3 Stunden länger arbeiten müssen. Das hat mir schon geholfen und das hat mich sicherlich sehr viel weitergebracht.
Okay. Super cool. Highlight. Finally, wir fragen ja am Ende von unserem Interview immer den Gast nach so dem leitenden Gedanken, nach einem Motto im Führungsleben. Was ist so dein Motto in deinem Führungsleben?
Es ist ja unhöflich, mit einer Gegenfrage zu antworten. Aber, aber
Aber.
was vermutest du denn? Ich habe den Satz ja schon mehrfach jetzt in unserem
Ob
Gespräch
das
erwähnt.
Get Your Job Done irgendwie sein könnte, weiß ich jetzt nicht.
Ich schon. Ich glaube schon, dass es das ist.
Also das heißt, die Get Your Job Done ist tatsächlich so dein Motto in deinem Führungsleben. Mach die Sachen einfach.
Am Ende macht es einfacher, weil alles, was erledigt ist, ist erledigt. Habe ich aus dem Kopf, brauche ich mich nicht damit weiter auseinanderzusetzen. Und es hat einfach auch eine Vorbildfunktion, die ein anderer gar nicht permanent als solche wahrnimmt.
Sehr
Man
schön. Kann trotzdem wertschätzend sein, ne? Get your job
Und kann
done
auch.
klingt ja irgendwie so ein bisschen nach Befehl, ne? Also mach halt und gleichzeitig steckt da so viel mehr dahinter, wenn man es eben so lebt, wie du es lebst, ja.
Wie ich es zu leben versuche.
Super, Kai, hab vielen, vielen Dank für das Interview. Ich fand, es waren einige spannende Aspekte dabei, die auch nochmal augenöffnend sind. Und Get Your Job Done ist, oder Get Your Work Done, hast du es ja vorhin genannt, finde ich ja grundsätzlich auch immer ganz gut, denn man muss sich halt einfach manchmal ein bisschen aufraffen und dann läuft das auch schon. Für alle da draußen, die mehr wissen wollen über das Thema Ehrenamt und die vielleicht nochmal auch sich ehrenamtlich engagieren wollen bei Malteser, alles ist in den Shownotes verlinkt, sodass ihr da auch weiterkommt und euch auch überlegen könnt, was wäre es denn eigentlich? Und ja, wenn euch die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch, so bei allen Podcast-Instituten, nenne ich es jetzt mal, wo ihr das gerade gehört habt. Oder aber auch, wir sind ja mittlerweile auf YouTube. Das ist ja auch wahnsinnig toll. Also auch da sehr gerne, gebt uns einen Daumen hoch und wir freuen uns dann auf die nächste Episode wieder. Und vielen, vielen Dank, lieber Kai, an der Stelle.
Ich danke fürs Zuhören, dass ich in der Reihe der vielen, vielen großen Führungskräfte, die ihr schon hattet, auch hier mitmachen durfte. Ja, und wenn tatsächlich jemand sich ehrenamtlich engagieren will, ich kann da auf jeden Fall Tipps geben. Meldet euch.
Dankeschön. Danke. Das war sie auch schon wieder, unsere Folge der Leadership Masterclass von dem Besten Lernen. Ja, wenn sie dir gefallen hat, wenn sie dich inspiriert hat oder auch zum Denken angeregt hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch, überall auf allen Podcast-Kanälen, wo auch immer du den Podcast gerade gehört hast. Natürlich sind wir seit neuestem auch bei YouTube vertreten. Das findest du in den Shownotes. Und auch für weitere Informationen, sowohl von unserem Podcast-Gast als auch von uns, findest du Informationen bei den Shownotes. Schau einfach rein und wir freuen uns auf die nächste Folge mit dir.